Willkommen zu From the Bench, dem Hands-on-Cut des Blogposts Which Agent Bricked Prot?
In der Theorie klingt alles nach sauberer Governance. Aber wenn wir in die Logs schauen, müssen wir uns zwei Fragen stellen. Wessen Autorität wird hier gerade ausgeübt und welcher konkrete Agent übt sie aus? Ich behaupte, in den meisten Implementierungen, die heute in Produktion gehen, ist die Antwort auf mindestens eine dieser Fragen in den autoritativen Logs schlicht nicht vorhanden. Auditierbarkeit ist dort eine Fiktion.
Wenn ihr die Governance-Übersetzung braucht, also was das für das Audit Committee bedeutet, dann hört euch den From the Boardroom Cut an. Diese Episode hier ist für die Leute, die den Token Exchange Code schreiben, die Logic Apps verdrahten und sich mit Kerberos Constraint Delegation rumschlagen. Markus, fangen wir mal ganz vorne an, beim User. Das Login-Thema gilt ja als gelöst, oder?
Ja, das ist der Teil, den die Vendor immer in der Demo zeigen. Du registrierst deine Web-App in Entra ID, schaltest EasyAuth davor und zack, OIDC Authorization Code Flow. Der User ist authentifiziert. Aber genau hier fängt das Problem an. EasyAuth terminiert den Sign-In und injiziert Header. Viele Entwickler nehmen dann einfach das ID-Token, weil da der Name drin steht, und versuchen damit, Downstream-APIs aufzurufen. Das knallt natürlich sofort wegen Audience-Mismatch.
Was ist der richtige Weg, wenn wir tiefer in die Infrastruktur wollen?
Man muss den Access-Token-Store von AppService richtig konfigurieren. Du brauchst den XMS-Token AAD-Access-Token. Das ID-Token beweist nur, wer sich angemeldet hat. Es ist kein Schlüssel für Downstream-Ressourcen. Und noch ein technisches Detail. Weil EasyAuth die Identität über Header an die App weiterreicht, muss die App so abgesichert sein, dass sie nur über das Frontend erreichbar ist. Wenn ich den Port direkt ansprechen kann, ist die Identität trivial zu spoofen, weil ich die Header einfach selbst setzen kann.
Okay, die erste App hat jetzt den User. Jetzt will der Agent aber Daten aus einer zweiten API holen. Da gibt es ja im Wesentlichen zwei Türen in Entra ID: Application Permissions oder On Behalf Of. Warum ist die Wahl der Tür so entscheidend?
Das ist der Moment, in dem die Audit-Spur oft das erste Mal abreißt. Bei Application Permissions, also Grant-Type-Client-Credentials, authentifiziert sich die App als sie selbst. Im Token steht dann kein User, sondern nur Roles. Die Downstream-API sieht nur die App-ID. Das ist völlig okay für Hintergrundjobs, eine Nightly-Indexer oder Reconciliation-Tasks. Das sind App-Own-Tasks. Die Sünde ist Laundering. Wenn ein User eine Aktion triggert, die App das aber über ihre eigenen, oft viel breiteren Permissions erledigt und im Audit-Log hinterher so tut, als wäre es der User gewesen. Das hebelt jedes Least-Privilege-Konzept aus.
Und die On-Behalf-Tür? OBO?
OBO ist der saubere Weg für Delegation. Die App tauscht den User-Access-Token am Token-Endpoint gegen einen neuen Token für die Ziel-API aus. Grant-Type gleich UN, JTF, Params, OAuth, Grant-Type gleich JVT-Bearer mit Requested-Token-Use gleich On-Behalf-Of. Dann bekommst du ein Token, das den User über OID und TID identifiziert. Bitte nimmt nicht den UPN, der ist volatil. Und die Scopes stehen in SCP. Die API sieht, die App handelt als der User. Aber das funktioniert nur, wenn die Scopes vorher konsentiert wurden. Kein Consent, kein Exchange.
Aber was passiert, wenn wir eine richtige Kette haben? App A ruft App B und App B ruft App C. Das ist doch der Standardfall für Agenten, die Tools aufrufen.
Hier scheitern die meisten. Entra unterstützt zwar theoretisch OBO über mehrere Hops, aber in der Praxis ist das ein Albtraum. Jede Tier braucht eine eigene App-Registration, eigene Scopes, eigenes Audience-Handling. Und wenn eine Tier zwischendurch ein Custom-Token-Signing-Key verwendet, bricht die Validierung beim nächsten Hop sofort ab. Deshalb greifen Teams fast immer zum Client Secret für den zweiten Hop. In dem Moment terminiert die User-Kette. App C sieht nur noch App B, aber nicht mehr den User Alice, der ganz vorne am Browser saß.
Gibt es dafür keinen Standard? Ich denke an RFC 8693, Token Exchange.
Den Standard gibt es, aber die Implementierung ist oft nur Marketing-kompatibel. RFC 8693 sieht vor, dass ein Token ein Subject für den User und einen Actor, also den Act-Claim, für den Agenten hat. So könnte ein Downstream-Service sehen, das ist Alices Autorität, ausgeübt durch Agent X. Entra OBO ist aber nicht RFC 8693. Es ist ein Microsoft-eigener Flow, der älter ist. Er gibt dir keine Act- oder May-Act-Ketten in Standard-Tokens. In den Logs siehst du vielleicht noch die App-ID des letzten Aufrufers in ACP, aber die Kette dahinter, Alice über Agent X in Plattform Y, die ist weg. Und das ist genau das, was du im Incident-Fall als erstes wissen willst.
Ein Punkt, den du im Post erwähnst, ist Trust Drift. Das klingt eher nach einem schleichenden Problem. Was meinst du damit genau?
Wir konsentieren Scopes, nicht Verhalten. Stell dir vor, du hast eine interne API für Urlaubsanträge. Du gibst dem Agenten Zugriff auf den Scope vacation.read. Alles okay. Ein halbes Jahr später baut das Team hinter der API ein neues Feature. Der Agent kann jetzt automatisch Daten in ein Dutzend andere Systeme fächern, um die Urlaubsplanung zu optimieren. Der Scope ist immer noch derselbe. Aber der Blast Radius der App ist massiv gewachsen. Es gibt kein Event in Entra, das feuert, wenn sich das Verhalten hinter einem gleichbleibenden Scope ändert. Die Permissions Governance sieht grün, aber technisch hast du ein völlig neues Risikoprofil.
Gehen wir mal weg von der reinen Cloud. Viele Unternehmen haben ja noch den Legacy-Keller. Was passiert, wenn der Agent auf On-Prem-Ressourcen im Active Directory zugreifen muss?
Da wird's richtig schmerzhaft. Der Cloud-Login gibt dir ja keine Kerberos-Power. Der KDC akzeptiert kein Entra-Token. Der einzige Weg, der den User halbwegs sauber mitnimmt, ist Kerberos Constraint Delegation mit Protocol Transition, also S4U2Self und S4U2Proxy. Ein Service-Account fragt beim KDC via S4U2Self ein Ticket für sich selbst im Namen des AD-Users an, ohne dessen Passwort zu kennen. Dann nutzt der S4U2Proxy, um ein Ticket für einen spezifischen Backend-SPN zu bekommen. Der Bind an LDAP ist dann SACL GS API mit diesem Ticket.
Das klingt nach viel Konfigurationsaufwand für Entra Connect.
Oh ja. Der Entra-User muss ein AD-Prinzipal sein. Die UPNs müssen gematcht sein. Wenn du da Fehler machst, bricht alles zusammen. Und das Risiko ist hoch. Viele Teams haben keine Lust auf dieses Gefummel mit Resource-Based Constraint Delegation und nehmen stattdessen einen Götter-Account, einen Service-Account mit massiven Rechten, der einfach per Simple Bind und Passwort alles macht. In dem Moment kollabiert die Identität komplett. Im AD-Log steht dann für jede Aktion nur noch dieser eine Account. Keine Spur mehr vom User, keine Spur vom Agenten. Und wenn man es richtig macht, muss man höllisch auf Protected Users achten. Konten in dieser Gruppe können nämlich nicht delegiert werden, was security-technisch super ist, aber deine Agenten-Chain sofort killt.
Und was ist mit Keycloak? In vielen Firmen ist das ja die Brücke zwischen der modernen Welt und den alten Apps.
Keycloak macht meistens Brokering. Es vertraut Entra-ID als Upstream-IDP. Das Problem liegt hier im Mapping. Ein unvorsichtiger Admin mappt einen engen Entra-Group-Claim auf eine breite Keycloak-Realm-Roll. Plötzlich hat der User in der Keycloak-Welt viel mehr Rechte, als er in Entra jemals hätte haben dürfen. Keycloak wäscht die Privilegien rein. Und wenn du dann noch Token-Exchange innerhalb von Keycloak falsch konfigurierst, zum Beispiel Impersonate statt Delegate, dann weitest du die Audience aus, ohne es zu merken.
Kommen wir zu dem Thema, das gerade alle umtreibt. Agent-Plattformen wie Copilot Studio oder Power Automate. Da bauen ja oft Makers die Agenten, keine Full-Stack-Entwickler. Wie sieht es da unter der Haube aus?
Das ist momentan die größte Baustelle. Nehmen wir RAG, Retrieval Augmented Generation. Ein Maker baut einen Bot, der SharePoint over Jira indiziert. Meistens passiert das unter einem einzigen, hochprivilegierten Crawler-Account. Die Daten werden gechunkt und landen in einem Azure AI Search Index. Das Problem? Die ACLs vom Originaldokument landen nicht im Index. Wenn du den Bot jetzt für deine Kollegen freigibst, können die über den Bot Dinge lesen, die sie im SharePoint niemals öffnen dürften.
Kann man das nicht über Security Trimming im Search Index lösen?
Theoretisch ja. Du kannst ein Feld für ACLs mitführen. Aber dieser Stand ist zum Zeitpunkt der Indizierung eingefroren. Wenn ich dir heute im SharePoint die Rechte entziehe, weiß der Suchindex das erst beim nächsten Crawl, falls er das Feld überhaupt korrekt aktualisiert. Die einzige saubere Lösung wäre ein Live-Check gegen die Source API bei jedem Retrieval-Hit, aber das kostet Zeit und API-Rate-Limits. Bei 100.000 Usern macht das niemand. Das Ergebnis? Wir bauen uns riesige Schattenkopien unserer Datenkorpora ohne ACLs. Und das Beste? Purview oder Priva finden diese Daten oft gar nicht, weil sie zwar SharePoint scannen, aber keinen Azure AI Search Index. Bei einem DISA nach DSGVO hast du dann ein echtes Problem.
Und wenn der Agent dann auch noch schreiben darf? Wenn er Tickets in Jira anlegt oder Confluence-Seiten ändert?
Dann wird es wild. Jira und Confluence verstehen kein Entra-OBO. Die Identitätsdomänen sind getrennt. Was machen die Leute? Sie pasten einen Personal Access Token, einen PAT, ins System. Damit gehört jede Aktion des Agenten diesem einen Tokeninhaber. Oder die Plattform nutzt einen geteilten Connector. Dann sieht Jira zwar vielleicht eine Run-ID, aber die wird fast nie in die auditiven Logs der Zielapplikation durchgereicht. Am Ende steht im Jira-Ticket nur Author System Account. Wer den Prompt geschrieben hat, weiß niemand mehr.
Du gehst im Post noch einen Schritt weiter, bis runter in die Werkshalle, zur OT. Das ist für viele ITler eine völlig fremde Welt. Warum ist das für Agenten so relevant?
Weil dort der eigentliche Wert entsteht. Ein Agent, der nur Slides zusammenfasst, ist nett.
Ein Agent, der die Produktionsplanung im ERS anpasst, weil eine Maschine klemmt, spart Millionen. Aber die Protokolle dort, Modbus, OPC Classic auf DECOM-Basis, kennen keine User-Identität. Modbus hat gar keine Authentifizierung. OPC UA ist die Ausnahme, wenn man es mit Zertifikaten und Sessions richtig macht. Aber oft landen Agentenkonnektoren auf Systemen, die auf einem geteilten Windows-Login basieren, der seit 10 Jahren derselbe ist. Wenn der Agent jetzt einen Setpoint an einer SPS ändert, einen Parameter, der physische Aktoren bewegt, dann steht im Log des Historians nur Operator. Dass das ein LLM war, das auf Basis eines halluzinierten Prompts gehandelt hat, sieht man dort nicht. Das ist kein Logging-Gap, das ist ein Sicherheitsrisiko für Leib und Leben.
Du hast im Post dieses Beispiel von dem Bricked Prod, also der zerstörten Produktionsumgebung. Kannst du das mal für uns technisch sezieren?
Klar. Stell dir vor, Alice nutzt einen Agenten, um Tickets aufzuräumen. Der Agent hat ein Admin-Pad vom Maker hinterlegt. Eines der Tickets, die er schließt, ist ein Change-Freeze-Hold für eine Datenbankmigration. Der Agent sieht, oh, das Ticket ist alt, weg damit. Die Pipeline sieht, Hold ist weg und schiebt eine Schema-Migration nach Prod, die nicht reviewed war. Die Migration sperrt die Orders-Tabelle und lässt sich nicht rolloutn. Die Seite ist 3 Stunden offline.
Und wie sieht die Forensik aus?
Das ist der Punkt. Du schaust ins Jira, da steht der Maker als Autor, der das Ticket geschlossen hat. Du schaust in die Entra-Logs, da steht gar nichts von Alice, weil sie nie direkt mit Jira interagiert hat. Du hast eine Plattform Run-ID, die aber nirgends mit dem Jira-Event korreliert ist. Du musst jetzt versuchen, Timestamps von 3 Systemen zu vergleichen, deren Uhren nicht perfekt synchron laufen, um zu beweisen, dass Alices Prompt zu diesem Klick geführt hat. Du kannst es vermuten, aber du kannst es nicht beweisen. Technisch gesehen ist die Kette unterbrochen. Für einen Auditor unter GoBDS oder SOX ist das ein Totalausfall.
Warum ist das bisher noch nicht massenhaft explodiert?
Glück und Kompartimentierung. Momentan sind das alles Insellösungen. Aber der Business Case für Agent-to-Agent, also A2A, ist so stark, dass die Wände bald fallen. Der Onboarding-Agent ruft den IT-Provisionierungsagenten, der ruft den Facilities-Agenten. Wenn die alle ihre Identitäten und Actor-Ketten kollabieren lassen, dann braucht ein Angreifer keinen Exploit mehr. Er braucht nur noch höfliche REST-Calls. Lateral Movement wird zur API-Dokumentation. Wenn ein Agent 7 Hops von Alice entfernt ist und der 7. Hop nicht mehr weiß, wer der Ursprung war, dann ist das System per Definition nicht mehr kontrollierbar.
Markus, das war ein tiefer Ritt durch die Registry und die Token-Endpoints. Was ist dein Test für den kommenden Montagmorgen? Was sollten die Leute tun, wenn sie morgen wieder im Büro sind?
Pickt euch eine beliebige Schreibaktion in eurer Produktionsumgebung raus, die über einen Agenten oder eine Low-Code-Plattform gelaufen ist. Versucht innerhalb von 15 Minuten aus den autoritativen Logs, nicht aus den Chat-Transkripten, 2 Dinge zu beweisen. Wessen Autorität wurde genutzt und welcher konkrete Agenten-Run hat das ausgelöst? Wenn ihr das nicht könnt, dann habt ihr keinen Agenten mit Authentifizierung. Dann habt ihr einen geteilten Account, an den jemand ein LLM dran geschraubt hat.
Und was ist die eine konkrete Sache, die man diese Woche noch technisch anstoßen kann?
Schaut euch eure OBO-Implementierungen an. Prüft, ob ihr die Actor-Kette manuell über Korrelations-IDs in die Downstream-Logs bekommt, solange Entra uns den Act-Claim noch schuldig bleibt. Und trennt strikt zwischen Application-Permissions für System-Jobs und OBO für User-Aktionen. Wer das vermischt, verliert die Kontrolle.
Danke, Markus. Wenn ihr das Ganze jetzt nochmal aus der Sicht der Governance hören wollt, wie man das dem Vorstand erklärt, ohne dass die Augen glasig werden, dann hört euch den From the Boardroom Cut an. Das hier war From the Bench. Bis zum nächsten Mal.